Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäudeenergieberater. Ja, während in unserem Podcast so meistens technische Themen im Mittelpunkt stehen, wollen wir uns in dieser Folge über eher, wie man so schön sagt, Soft Skills unterhalten. Also es soll um Kommunikation gehen. Genauer gesagt darum, was Energieberatende in der Ansprache ihrer Kunden besser machen können, wie sie sie besser erreichen können. Denn diesbezüglich gibt es noch einige Luft nach oben. Dieser Meinung ist zumindest Anja Flötenmeier-Woltmann. Und mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie effektive Kommunikation in der Energieberatung gelingen kann. Hallo Anja, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Zunächst möchte ich dich aber erstmal ordentlich vorstellen. Anja Flötenmeier-Woltmann ist strategische Beraterin und Expertin für die Kommunikation der Wärme- und Mobilitätswende. Und sie war unter anderem Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover und hat im Auftrag der Deutschen Energieagentur die Organisatoren der Kampagne Woche der Wärmepumpe beraten. Außerdem ist sie Mitglied der EU Heat Pump Accelerator Plattform, dem Wärmepumpenbeirat der EU, und sie ist Botschafterin für den Europäischen Klimapakt. Gut, habe ich was vergessen, was Wichtiges, oder?
So ist es. Nein, das reicht für den Anfang, glaube ich.
Okay, super. Ja, kommen wir zum Thema. Also ich hatte gerade eben gesagt, in der Kommunikation der Energieberatenden mit ihren Kundinnen und Kunden, die läuft oftmals etwas falsch oder diese Kommunikation ist ineffektiv, sagst du. Was heißt das konkret? Was läuft da tatsächlich konkret falsch?
In der Energieberatung habe ich sehr, sehr häufig Menschen getroffen, die sich wahnsinnig gut auskennen und die sich für Technik interessieren und Early Adopter sind und sich für Klimaschutz interessieren. Und das sind auch genau die Zielgruppen, die wir früher erreicht haben mit dem Thema Klimaschutz und Gebäudetechnik, mit erneuerbaren Energientechnologien, mit Wärmepumpen, Solar und Gebäudesanierung letztlich. Das waren aber die Vorreiter. Und was wir jetzt vor der Nase haben, ist die breite Masse und die tickt ganz anders. Und da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Und ich erlebe häufig, dass das noch nicht in jedem Fall so der Fall ist. Für diese breite Masse, die Mitte, die tickt einfach anders. Da muss man andere Ansprache finden. Für die stehen Sicherheit, Berechenbarkeit und soziale Orientierung im Vordergrund. Also wer das in der Beratung nicht anspricht, der redet quasi an den Bedürfnissen der Zielgruppe vorbei. Und was ich häufig sehe, ist, dass Technikkommunikation stattfindet. Und Technikkommunikation ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Beratung.
Das heißt, die Zielgruppe hat sich so ein bisschen geändert. Früher hat man die Leute gehabt, die ohnehin sich für das Thema interessiert haben. Und jetzt geht es darum, die breite Masse zu erreichen. Und die muss man anders ansprechen.
Ganz genau. Also die Vorreiter, die waren interessiert an Klimaschutz. Und wenn ich jetzt die breite Masse anspreche, muss ich leider sagen, das ist nichts, was die wirklich interessiert. Denn die, die jetzt noch keine Wärmepumpe haben oder noch kein Solardach, die gehören eher zu, sagen wir mal so, den konservativ Etablierten vielleicht. Die interessieren sich für andere Werte. Und für die ist es wichtig, den Werterhalt und die Wertsteigerung der Immobilie zu sichern, eine langfristige Investition in Stabilität zu haben und ein verantwortungsvoller Eigentümer zu sein oder Eigentümerin, die legen Wert auf Stabilität, auf Qualität und Verlässlichkeit. Und unsere Early Adopter-Zielgruppen, für die unsere Kommunikation im Klimaschutz viele Jahrzehnte, muss man ja sagen, funktioniert hat, hat andere Menschen angesprochen. Die waren in der Regel interessiert an Klimaschutz. Oft hatten sie auch so ein kleines bisschen Kleingeld, um mal was auszuprobieren und nachsteuern zu können, wenn es noch nicht so funktioniert. Und bei denen hat man einfach andere Themen, die man anspricht. Und die interessieren sich auch für Technik. Wenn man jetzt aber den Älteren in der breiten Mitte sehr viel von Technik erzählt, muss ich sagen, meine Mutter hat da keine Lust zu. Das interessiert sie nicht so besonders. Sie will wissen, ist das eine sichere Lösung? Fahre ich damit gut? Kann ich das bezahlen? Und wird das funktionieren? Und machen es die anderen auch? Das sind eher die Inhalte, die für die breite Masse funktionieren. Und das muss man vorher wissen, mit wem man spricht, bevor man mit den Personen spricht. Denn was wir sagen, ist nicht, was gehört wird. Da gibt es bergeweise Studien zu aus der Kommunikation und Jargon und Fachsprache ist absolut schwierig und wird von jedem anders gehört. Also wirklich von jedem. Und wie man Dinge üblicherweise angeht und welche Werte man hat, was ist mir wichtig, das variiert über alle Menschen, mit denen man spricht. Und darüber muss man sich im Klaren sein, sonst sagt man immer dasselbe und wundert sich, dass man nur sehr wenig Aufträge mit nach Hause bringt.
Also weniger die Technik in den Vordergrund stellen, weil die technikaffinen, das waren die Early Adopters. Stattdessen, du hast gesagt, die vermitteln, dass die Technik sicher ist, sicher im Sinne von, dass sie funktioniert oder also was für Punkte spreche ich denn jetzt stattdessen an?
Zuallererst muss man einmal gucken, wie funktioniert überhaupt unser Hirn. Und wie viele unserer täglichen Entscheidungen laufen vollautomatisch ab, ohne dass wir überhaupt nachdenken. Ja, das sind, und dazu gibt es bergeweise Studien, wir halten uns ja alle für rationale Menschen, die immer nach Faktenlage entscheiden. Die Realität ist, 95% unserer täglichen Entscheidungen laufen vollautomatisch ab. 95%. Das heißt, vielleicht kennt der eine oder die andere das Buch Thinking Fast and Slow von Kahneman und Tversky. Die haben dafür einen Nobelpreis gekriegt. Unser Hirn hat zwei Systeme und System 1 entscheidet schnell und emotional und automatisch und 95%. Das heißt, das ist Bauchgefühl, Alltag, wir sind im Autopilot, wir erkennen Muster, was machen die anderen, wie fühlt sich irgendwas an und wir reagieren sofort. Wir entscheiden blitzschnell und ohne, dass wir es überhaupt merken. Und die Funktion dahinter ist, dass das Hirn uns in Sicherheit wiegt. System 2, wo es jetzt um die Fakten geht, ums Rechnen, ums Abwägen, ums Nachdenken, schaltet sich nur ein, wenn es wirklich sein muss. Wir sind hier nicht mehr im Hirnbereich 2 und 2 ist 4. Wir sind im Hirnbereich 17 mal 24. Das macht keinen Spaß, das verbraucht Energie und deshalb wird es sehr, sehr oft vermieden. Also muss man mit beiden Systemen sprechen und auch das lässt sich sehr, sehr gut mit Fakten machen.
Okay, aber jetzt mal machen wir was vielleicht ganz konkret. Also Energieberater ist oder Beraterin ist beim Kunden, bei der Kundin und es geht um Heizungstausch. In dem Gebäude wäre eine Wärmepumpe aus verschiedenen Gründen eine rational sinnvolle Lösung. So, wie spreche ich jetzt, dass ich denjenigen oder diejenige erreiche ohne und lass dabei quasi die Technik beiseite oder habe nur untergeordnet die Technik mit dabei. Also worüber spreche ich denn stattdessen oder wie spreche ich stattdessen?
Also psychologisch basierte Kommunikation deckt so ein paar Trigger ab und einer davon ist Verlustaversion. Das heißt, ich könnte davon sprechen, dass die zukünftigen Kostensteigerungen aus dem ETS2, also dem Zertifikatehandel ab 2027 auf Gas und Öl und Diesel und Benzin angewendet werden. Und ich könnte auch davon sprechen, dass es aktuell sehr, sehr gute Fördermittel gibt für Wärmepumpen, Heizungstausch und Sanieren und könnte hier dafür sorgen, dass man sich Gedanken darüber macht, ob das wohl so bleibt, wenn Frau Reiche da noch mal genau hinguckt. Dann haben wir unsere neue Ministerin. Dann haben wir das Thema sozialer Status. Wenn meine Zielgruppe nicht davon überzeugt ist, dass das jetzt der Trend ist und dass das alle machen, dann wollen sie kein Versuchskaninchen sein. Sie haben Angst vor Neuem. Auch das ist ein Schutzmechanismus unseres Gehirns. Wir finden alles Neue per se immer ausnahmslos erstmal blöd. Das ist deshalb so, weil wir alle noch so verdrahtet sind, als würden wir in der Höhle leben. Da gehst du auch nicht raus und umarmst den fluffigen Löwen. Ja, also alles, was draußen rumläuft, kann erstmal gefährlich sein und deshalb labelt unser Hirn alles Neue immer negativ. Und da muss man drüber weg. Und man geht auch nicht durchs tiefe Steppengras, wo noch keiner gegangen ist, sondern man geht da, wo die ausgelatschten Pfade sind und wo die anderen sind. Übertragen auf die Energieberatung und die Wärmepumpen bedeutet das, ich kann davon sprechen, wie viele Heizungen sind eingebaut worden am Gesamtmarkt der Heizungen? Wie viele Wärmepumpen waren das? Was ist der Wärmepumpenanteil? Der Wärmepumpenanteil an den eingebauten Heizungen im ersten Quartal 2025 lag bei 42%. Wenn von allen Heizungen, die aktuell installiert werden, 42% Wärmepumpen sind, und das sind übrigens 35% mehr als im letzten Jahr im Vergleich, dann weiß die Zielgruppe sehr genau, oh, das machen jetzt alle. Gucken Sie mal in Ihrer Straße, da finden Sie überall eine Wärmepumpe. Das ist kein Zufall, die bauen jetzt alle ein. Ja, sowas kann man sagen. Man kann auch darüber sprechen, dass in nordischen Ländern die Wärmepumpen vorherrschend sind. Je kälter das Land, umso eher gibt es dort Wärmepumpen. Also in Norwegen, Finnland, Schweden, Estland, Dänemark, das sind die führenden Länder für Wärmepumpen anteilig pro 1000 Haushalte. In Norwegen haben 65% aller Haushalte eine Wärmepumpe, in Dänemark fast 68%. Da kostet der Strom übrigens genauso viel wie bei uns. Und in dem Moment kann man dann noch dazu schieben, dass es bei uns verhältnismäßig milde Winter gibt. In In diesen anderen nordischen Ländern ist man sehr darauf angewiesen, dass man nicht so ein rückständiges System hat wie eine Gasheizung, wo man mit 1000 Grad heißer Flamme 50 Grad warmes Wasser macht. Das ist jetzt keine Ingenieurskunst, sondern direkt darauf geht, dass man mit einem Teil Strom vier Teile Wärme rauskriegt. Das sind die aktuellen Wärmepumpen. Es ist nicht mehr 3,5. Die aktuellen liefern eine Jahresarbeitszahl 4. Vermeiden Sie das Wort Jahresarbeitszahl, brauchen Sie nicht zu erklären. Ja, das sind Sachen, die die Leute abschrecken. Was Sie eingeben können, ist beim Thema Risikoaversion, dass ohne Wärmepumpen unsere ganze Nation zusammenbrechen würde. Also ohne Wärmepumpen würde hier nichts gehen. Wir sprechen heute an einem besonders heißen Tag in diesem Hitzesommer 2025. Wir haben Kühlschränke, Kühlhäuser, Klimaanlagen überall. Wir haben Wärmetauscher überall. Das ist eine zuverlässige, etablierte, risikoarme Technologie. Das Risiko, was die Leute haben, ist der Gaspreis. Wir wissen nicht, woher das Gas der Zukunft kommt. Wir werden es sowieso reduzieren, damit steigt der Preis. Wir werden klimaneutral werden. Ende 44 ist das letzte Mal, dass jemand was hat verbrennen dürfen. Das wissen die Leute in der Regel auch nicht, dass wir klimaneutral werden und dass das bedeutet, alles, was Verbrennungsprozesse bedeutet oder impliziert, wird teurer, damit das der Markt regelt und dann bewegt man sich von alleine.
Okay, jetzt ist natürlich die Energieberatung, das liegt ja in der Natur der Sache, dass sie ja schon auch sehr techniklastig ist, so. Und ich glaube, Energieberater sind natürlich auch sehr stolz darauf, ihre Kompetenz zeigen zu können. Und damit einhergeht ja was sicherlich auch dann in so einem Gefühl ja auch eine gewisse Seriosität. Wie kann man den Leuten, sage ich jetzt mal, die Angst nehmen, zu sagen, ihr müsst vielleicht eure Kommunikation ein bisschen verlagern von diesem techniklastigen, aber trotz alledem heißt das nicht, dass ihr dann in irgendeiner Weise unseriös arbeitet.
Was ich häufig gesehen habe, ist, dass man versucht, Kompetenz zu vermitteln, indem man sagt, wo man schon überall mal Probleme gelöst hat. Was Leute hören, ist, oh, da gab es Probleme. Was ich schon erlebt habe, ist, dass jede Unwägbarkeit benannt wird, jeder Umsetzungsschritt und Komplexität benannt wird. Wir haben dazu viele, viele Studien. Je umfangreicher und komplexer ein Thema geschildert wird, umso eher werden die Leute es haben wollen. Also es gibt Studien dazu, je mehr die Leute über etwas erfahren, umso weniger sind sie bereit, etwas zu entscheiden. Ich habe auch eine Steuerberaterin. Ich möchte nicht Steuerberaterin werden. Ich möchte, dass sie mir den ganzen Quatsch abnimmt, auf den ich keine Lust habe. Die steckt da tief in den Themen, in den Regeln, in den Gesetzen. Das soll natürlich alles rechtskonform sein, aber sie wird wissen, an welcher Stelle man was wo anbringt, damit es dann am Ende funktioniert und man sich freut über die Rechnung, die man erhält. Und das ist eine hohe Rechnung. Aber ich gebe dieser Frau dieses Geld sehr gerne, weil die für mich Komplexität reduziert. Ich möchte nicht alles wissen, was die weiß. Und das ist etwas, was ich bei Energieberatern häufig sehe oder was ich bei Energieberatern gerne schon mal wahrgenommen habe, dass sie glauben, dass das, was in ihrem Kopf ist, für ihren Kunden wichtig ist. Und das ist nicht der Fall. Für mich ist wichtig, dass ich in guten Händen bin, dass ich sicher bin, dass da sich jemand auskennt und dass ich etwas Gebäudeindividuelles bekomme, was für mich das Richtige ist. Ich muss dazu überhaupt nicht das Wort U-Wert verstehen. Das ist mir vollkommen schnurzpiep egal und das ist den meisten Leuten auch egal.
Es geht eher darum, dem Kunden eine Komplexität abzunehmen und ihm also Dinge im Prinzip abzunehmen. Also ich fand das jetzt ganz gut, dieses Beispiel mit dem Steuerberater. Und das ist tatsächlich der Grund, weshalb ich auch eine Steuerberaterin habe, weil das für mich zu für extrem komplexe Themen sind und ich dann sehr froh bin, wenn das sich da jemand darum kümmert und mir das abnimmt und ich will auch gar nicht so viel wissen.
Du gehst ja auch nicht zum Dönerproduzenten an der Ecke und sagst, ich hätte gern einen Döner und der erklärt dir als erstes, dass sein Produkt auf einer vertikalen Rotationsgarmethode mit optimaler Hitzeverteilung und aromatischer Synergie entsteht, ja, und beruht. Oder du steigst auch nicht ins Taxi, sagst zum Bahnhof und dann sagt der Fahrer, dass er dir erstmal das ganze Preismodell mit Grundgebühr, Streckentarif und Zeitkomponente erläutern möchte. Das ist in allen anderen Berufen auch so, dass die Leute sehr viel mehr wissen als ich. Ich will nicht wissen, wie das Brot gebacken wird. Ich kaufe das. Und wenn ich was Bestimmtes haben will, gehe ich zum Biobäcker. Und ich muss nicht die ganze Komplexität hinter einer Dienstleistung erfahren, um Vertrauen zu dem Händler zu haben. Und Vertrauen ist das, was die Entscheidung trifft. Nichts sonst. 95% der Entscheidungen werden über Vertrauen getroffen. Und das heißt, wir müssen bei der Technikkommunikation beide Systeme ansprechen, aber zuerst System 1, emotional und schnell. Wenn sie schlecht riechen, werden sie ein Problem haben und keinen Auftrag. Das ist ganz simpel, ja. Da kannst du dich noch so gut auskennen. Wenn dich jemand nicht sympathisch findet oder glaubt, du wärst nicht zuverlässig für irgendwas und du dessen Werte nicht widerspiegelst, dann kriegst du diesen Auftrag nicht. Und System 2 ist Zahlen, Daten, Fakten. Und das kannst du als Dienstleister, der wirklich was davon versteht, für die Leute so reduzieren, dass sie das Nötigste erfahren, eine souveräne Entscheidung treffen können, aber nicht überfrachtet werden mit Informationen. Fun Fact: Unser Hirn kann sich bis zu 7 komplexe neue Dinge merken. 7, ja? Die hast du ja in einer halben Stunde aufgebraucht, wenn du anfängst, über das Gebäude und die Gebäudehülle zu reden. Und wenn du Gebäudehülle sagst, dann hast du auch schon was anderes gesagt, als was die Leute hören. Du sprichst über die Gebäudehülle. Der Mensch hört, das ist mein Zuhause, meine Heimat, das habe ich mir hart erarbeitet. Es ist nie so, dass Menschen das hören, was wir gesagt haben. Und deshalb müssen wir es besser erklären. Und du kannst einen Fisch nicht klettern lassen. An der Stelle musst du so sprechen, dass der Fisch dich versteht oder der Kletterer dich versteht. Aber du musst dich zuerst einfühlen in das Zuhause, wo du bist.
Du hast jetzt auch schon zwei, dreimal auch ganz konkrete Begriffe genannt, die man nicht nennen soll. Also es ist tatsächlich, sollte man sich dann so als Energieberater quasi so eine eigene kleine Blacklist in seinem Kopf irgendwie anfertigen von Dingen, wo man sagt, die stiften nur Verwirrung oder die sind schwer zu verstehen. Also lasse ich auch tatsächlich so ganz konkrete Begriffe weg.
Wenn Sie sich eine Blackliste anlegen wollen, dann zementieren Sie das in Ihrem Hirn und dann sagen Sie es erst recht. Also das würde
Okay.
nicht funktionieren.
Okay, okay, okay.
Was wir machen, ist tatsächlich Positivbegriffe zu finden. Also du kannst jetzt nicht sagen, stell dir heute an diesem heißen Tag keine Flasche Sonnenmilch vor. Ja, jeder von uns hat sofort ein Bild vor Augen. Das geht nicht. Du musst mit positiven Bildern kommunizieren, die im Hirn bleiben. Was auch nicht funktioniert, ist Transformation und alles, was abstrakt ist. Das erzeugt auch keine Bilder. Was Menschen ins Handeln kriegt, ist tatsächlich Handlung. Also Menschen lassen sich nicht von Fakten überzeugen. Das ist so, dass Menschen sich ausschließlich selber überzeugen. Und das tun sie nicht durch Fakten, sondern also wir kriegen Menschen nicht vom Wissen ins Handeln. Das ist sachlich falsch und gut erforscht. Es ist genau andersrum. Wir kriegen Menschen vom Handeln ins Wissen. In dem Moment, wo sie einen Termin haben und wo man ihnen einen nächsten ersten Schritt mitgibt, der ganz einfach ist und ein totaler No-Brainer, machen sie weiter, weil sie dann eine kognitive Dissonanz haben. Und in dem Moment, wo du etwas gemacht hast in eine bestimmte Richtung, überzeugst du dich selbst, dass das sinnvoll war. Und dann sorgst du dafür, dass dein Hirn weitere Informationen zu genau diesem Thema sucht und dann sagt, oh, das war ja richtig. So wie das Ehepaar, was sich jetzt gerade eine Wärmepumpe hat einbauen lassen und auf einmal bei allen Fernsehberichten feststellt, dass die, die noch eine Gasheizung eingebaut haben, ja gar nicht gut bei wegkommen. Ne? Also solche Informationen bleiben hängen. Und unser Hirn dockt da an. Und deshalb muss man die Leute einfach anfangen lassen und der Schritt muss klein sein und dann der nächste. Und das ist sowieso bei jeder Kundenreise, also bei jeder Kundenbeziehung, ist es immer nur ein Schritt. Und man muss einfach nur das auf einer gewissen Ebene einfacher machen, so dass man im Prinzip die Schritte vor Augen hat und dann jeweils nur einen gehen muss. Also ich mache eine Berechnung, ich schlage Ihnen was vor, Sie haben dann die Auswahl zwischen A oder B, dann wird es ausgelegt und bestellt und dann können Sie die Fördermittel beantragen und dann wird es eingebaut und hinterher kriegen Sie das Geld. Das ist natürlich grob vereinfacht, aber in dem Moment haben Menschen zum ersten Mal überhaupt eine Idee davon, wie man so ein Projekt angeht, weil sie das einfach nicht jeden Tag machen. Und wir sind ja die Experten, die das jeden Tag kommunizieren. Aber wenn wir das in Fachsprache tun, wird nicht das gehört, was wir sagen, weil jeder Mensch andere Werte hat. Also ich sage mal ein Beispiel. Fairness, ein fairer Start. Überleg dir kurz, was du für einen fairen Start hältst. Meinst du, das ist das geringste Level von sozialer Ungleichheit? Oder meinst du, Menschen bekommen nicht mehr als das, wofür sie gearbeitet haben? Beide Möglichkeiten sind hundertprozentig richtig und stehen auf der Straße und schreien sich an. Genau das Gleiche hast du bei jedem anderen Begriff. Und wenn ein Begriff mal neutral war, dann hat er jetzt vielleicht Rückenwind oder Gegenwind in der öffentlichen Diskussion. Das heißt, wir brauchen überhaupt nicht anzufangen mit Jargon, ja, also mit Fachsprache. Das ist nicht sinnvoll. Und viele, viele Fakten sorgen für Polarisierung. Und das sollte man vermeiden. Stattdessen ist es besser, sehr kleine Handlungen auszulösen. Und jede kleine Handlung sorgt für mehr Handlung und kleine Schritte leiten über in große. Und das ist der Weg, wie man Leute gewinnt und zu Kunden macht.
Du hast über dieses Thema auch einen sehr lesenswerten Artikel im Gebäudeenergieberater geschrieben, in der Ausgabe 2. Wir würden den Link auch noch in die Shownotes dann packen. Und in diesem Artikel hast du auch unter anderem geschrieben, dass auch die Kunden auch Wahlmöglichkeiten bräuchten. Also man muss ihnen Wahlmöglichkeiten geben, um quasi ihnen zu zeigen, dass sie selbst Entscheidungen treffen oder die Kontrolle haben. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
Ja, das ist absolut richtig. Also besonders für unsere traditionellen oder auch eher konservativen Zielgruppen ist es wichtig. Für die ist Wahlfreiheit einfach ein richtig hohes Gut. Ja, und denen kann man immer sagen, sie können weitermachen wie bisher. Sie dürfen bis Ende 44 mit ihrer Gasheizung weiterheizen. Wenn ich sie wäre, würde ich mir das überlegen. Ne? Sie denken dran, ab 2027 kommt der Zertifikatehandel. Das bedeutet, alles, was Verbrennung ist, wird dann teurer. Sie können weitermachen wie bisher. Also das wird nicht vorgeschrieben. Sie können sich jetzt aber auch die aktuelle Superförderung und die niedrigeren Heizkosten sichern. Und du musst es der aktuellen Situation gegenüberstellen, denn wenn du die Wahlfreiheit hast, hast du die Kontrolle. Und Wahlfreiheit entsteht, wenn Alternativen klar benannt werden. Und das steigert die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung. Und du kannst auch tatsächlich für No-Brainer-Fragen dir ein Nein abholen. Je öfter jemand Nein gesagt hat, umso eher wird er am Ende Ja sagen. Also sie wollen ja wahrscheinlich nicht höhere Heizkosten haben. Nein. So, also wirklich, ja. Unser Hirn ist wirklich ein komplexes Tierchen.
Okay, also jetzt ist so, dass das bei uns allen dieses Gehirn auf eine ähnliche Weise funktioniert und du hast auch gesagt, die Entscheidungen werden über Emotionen getroffen. Aber wenn ich das jetzt verstanden habe, diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, die richten sich schon auch so eher an die breite Masse. Wir haben ja zum Anfang gesagt, die Early Adopters, die hat man schon abgeholt, hauptsächlich, und jetzt so die breite Masse, das ist so jetzt im Prinzip die Strategie dafür. Aber heißt es dann auch, dass so ein Energieberater letztendlich auch immer so ein bisschen flexibel bleiben muss? Möglicherweise hat er vielleicht dann doch mal einen, der extrem technikaffin ist, vor sich. Also ich muss schon immer ein bisschen, glaube ich, dann auch schauen, wie tickt mein Gegenüber so aus dem Gespräch dann, oder?
Ja, aber dazu sind wir Menschen ja sehr leicht in der Lage. Wir reden ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Personen jeden Tag. Aber natürlich muss ich beim gehobenen konservativen Milieu ein bisschen anders aufsteppen als bei postmateriellen oder adaptiv-pragmatischen. Und im prekären Milieu ist es nicht so wichtig, weil die können sich sowieso keine Immobilie leisten. Aber wenn ich jetzt mit liberalen Intellektuellen spreche, die sind eher aufgeklärt und weltoffen und nachhaltig und die orientieren sich auch an Wissen und an gesellschaftlicher Verantwortung, die interessieren sich auch dafür, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihren ökologischen Fußabdruck verringern und vielleicht auch ein bisschen Autarkiegrad erhöhen und innovativ sind und so ein bisschen mehr Unabhängigkeit erlangen. Wenn ich jetzt mit Performern spreche, also die erfolgsorientierten, dynamischen, so richtig technologieaffinen, ja, bei denen steht Leistung und Leistung und Leistung oder Effizienz im Mittelpunkt. Das heißt, die haben ganz andere Triggerpunkte. Für die zählt Smart Home Integration und Nachhaltigkeit ist dann eher ein Leistungsnachweis, weil du steckst nicht einen Teil Energie rein und bekommst weniger zurück oder 1:1 bei einer Stromheizung, sondern viermal so viel. Also das ist ein anderes Muster, was diese Leute tatsächlich dann interessiert. Und natürlich wird man mit jeder Person anders sprechen, aber das machen wir jeden Tag ohnehin. Aber wenn man überall immer mit der gleichen Sprache aufläuft, dann kriegt man halt auch nicht überall Kunden. Für adaptiv-pragmatische ist es eher so, dass die bodenständig sind und kostenbewusst und eher im kaufmännischen Bereich unterwegs, technische, soziale Berufe haben. Für die ist Kostenersparnis wichtig, aber auch Unabhängigkeit von Energiepreisen und Förderprogramme und dass es sich rechnet. Es ist übrigens interessanterweise so, dass wir weniger darauf anspringen als Menschen, und das ist jetzt über alle Zielgruppen wieder gleich, dass wir etwas gewinnen können. Was uns viel wichtiger ist, ist, dass wir nichts verlieren. Also du wirst dich über einen 10-Euro-Schein sehr freuen, aber du wirst dich überproportional sehr viel mehr ärgern, wenn dir einer geklaut wurde. Ja, so tickt unser Hirn. Und das muss man einfach dann in der Kommunikation auch wissen und braucht gar nicht anzufangen mit, dass sich das rechnet und dass man dann hinterher eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat. Das interessiert die Leute wirklich nicht so sehr, wie man glaubt, sondern was sie wissen wollen ist, kann ich mir das leisten? Das heißt, diese gesamte Diskussion über die Wirtschaftlichkeitsberechnung, wie viel mehr oder weniger man zahlt als das, was man jetzt hat und ab wann genau, und das kann man alles abkürzen. Ja, wenn jemand das noch genau haben möchte, kann er das ja fragen. Dann wird er die Antwort ja auch kriegen. Aber was die Leute eigentlich wissen wollen, ist, kriegen sie hier stabile Monatsraten, die sie sich leisten können, Feierabend.
Jetzt ist ja, leben wir ja gerade in einer Zeit, in der Fakten ja sehr gerne mal verbogen werden, Falschmeldungen extrem schnell verbreitet werden, die viel zitierten Fake News etc. Und ein Beispiel dafür war ja jetzt auch das Gebäudeenergiegesetz, das dann als sogenanntes Heizungsgesetz in den Medien rauf und runter gespielt wurde, das als Heizungshammer, Heizungsstasi, ich weiß nicht, was da für Worte verwendet wurden, verunglimpft wurden. Wie gehe ich denn als Energieberater mit sowas um, wenn mir dann bei einem Kunden solche Dinge entgegenkommen?
Also, das ist das Thema, Oberthema Mythbusting. Ja, also gehen wir jetzt dahin und arbeiten uns jetzt an allen Falschmeldungen ab oder sagen wir einfach, na ja, es ist ja auch bekannt, dass an der Bild-Zeitung ein sehr großer, milliardenschwerer fossiler Fonds aus den USA sich beteiligt hat. Vielleicht war es auch die Meinung des Chefredakteurs, wir wissen es nicht, aber ganz zufällig haben die Springer-Medien bis zu 20 Anti-Habeck-Artikel jeden Tag veröffentlicht. Bis zu 20 Anti-Habeck-Artikel. Das war also eine konzertierte Aktion. Es hat ganze PR-Agenturen gegeben, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man die Bevölkerung noch besser verunsichern kann. Es ist aber so, dass allein diese Verzögerung, weil Leute verunsichert waren und sich nicht so viel und so schnell Wärmepumpen eingebaut haben wie zu Beginn des Ukraine-Krieges, dass ein Mehrumsatz im Gas diesen Erzeugern bescheren wird von 24 bis 30 Milliarden. Und bevor ich jetzt über einzelne Fakten Ihnen die Fragen beantworte, man muss gucken, woher kommen solche Nachrichten. Und man muss nicht alles glauben, was in der Bild-Zeitung steht. Das ist vielleicht schon ein bisschen polemisch, aber natürlich kann man dann die einzelnen Sachen auch bearbeiten. Aber Fakt ist, 42% der Leute bauen sich die Dinger gerade ein. In Deutschland heizen schon mehr als 2 Millionen Wärmepumpen. Ich gehe dann wieder auf Sicherheit, ja? Ich wiederhole dann wieder genau die Inhalte, die ich eigentlich sagen will. Das ist sicher. In den ganzen nordischen Ländern machen das alle. Wir sind europaweit ein bisschen abgehängt. International kommt der Zertifikatehandel. Das machen sogar die Briten und die sind nicht mal in der EU. Das wird also auch keine Bundesregierung abschaffen. Das heißt, es wird sie treffen. Und es gibt keine Technologie, die so überzeugend ist wie die Wärmepumpe, weil das deutsche Ingenieurskunst ist. Ich kann dann vereinfacht erklären, wie es funktioniert. Wenn Sie jetzt die Hände aneinander reiben, werden die warm. Wenn man Moleküle aneinander reiben lässt, werden die warm. In dem Fall ist es ein Gas, was zusammengedrückt wird. Und diese Wärme nimmt man und die heizt dann unser Haus. Und das ist deutsche Ingenieurskunst und das können wir wahnsinnig gut.
Das heißt, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, ich bleibe im Prinzip bei meinem Fahrplan, wie ich über diese Technologie spreche und lasse mich dann nicht auf irgendwelche Diskussionen ein, weil ich meine, du hast es ja gerade gesagt, da wurde ja sehr, zum Teil eben sehr verzerrt dargestellt. Da könnte man ja, also wenn man sich darauf einlässt, könnte ich mir vorstellen, diskutiere stundenlang mit irgendeinem Kunden über irgendeine Agenda der Bild-Zeitung oder des Springer Verlags. Aber wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht auf so eine Ebene einlassen, sondern einfach konkret an den Dingen bleiben, die wir vorhin auch besprochen hatten.
In dem Moment, wo du anfängst, an dieser Geschichte herumzudiskutieren, schaffst du Polarisierung. Entweder du versuchst ja jemanden zu überzeugen, und wir haben ja gerade schon besprochen, dass Fakten niemanden überzeugen, ja? Fakten überzeugen niemanden und sorgen auch nicht für Handlung. Was du machen kannst, ist ein bisschen Zweifel säen und den Leuten die Wahlfreiheit geben, was sie glauben möchten. Und das Kernprinzip für Verhaltensänderung ist Motivation rauf, Barrieren senken, den ganzen Prozess zu dem Produkt hin vereinfachen. Was viel wichtiger noch ist, ist das Thema Verbindlichkeit. Dieses Problem geht nicht wieder weg. Heizen wird jedes Jahr teurer werden und so weiter. Ja, das ist ja auch ein Fakt. Und ne, das ist die Kernprinzipien für Verhaltensänderung sind: Du bietest dich an als One-Stop-Shop für Informationen. Du bist der seriöse Ansprechpartner, der hier neutral berät, herstellerunabhängig. Du sorgst dafür, dass die persönliche Motivation da ist. Das heißt, die persönliche Relevanz. Was hat das mit mir zu tun, wenn die Leute nicht verstehen, dass Heizen mit Gas teuer wird und zunehmend teuer, weil das die Absicht dahinter ist? Das regelt dann der Markt, also diese Daumenschraube des Preises. Und dann die Barrieren zu senken, den Prozess zu vereinfachen. Und mit Sicherheit zu sagen, das Problem bleibt. Und dann Risikoaversion, Verlustaversion darauf zu gehen, was du aktuell an finanziellen Chancen mit Fördermitteln hast, aber was zukünftige Kostensteigerungen sind. Was auch viel wichtiger ist, ist das ganze Thema Herdentrieb, Zugehörigkeit. In 10 Jahren, so ist es kalkuliert, ist die Hälfte der Leute raus aus Gas und Öl. Und die andere Hälfte zählt dann zu den Nachzüglern. Und ich weiß nicht, ob es dann noch Fördermittel gibt. Das ist ein total powervoller Satz, ja. Der wird sehr viel mehr Leute überzeugen oder ins Nachdenken bringen. Sie können tun, was sie wollen. Das nimmt ihnen keiner ab, die Entscheidung. Aber also in 10 Jahren ist die Hälfte der Leute schon längst raus aus dem Gas und Öl. Sicherheit, soziale Normen, das ist wichtig für die Leute. Und dann technische Barrieren abbauen. Die müssen wissen, wen sie fragen können und wie das geht. Das Ganze vollkommen einfach und zugänglich gestalten. Und dann immer wieder sagen, es ist ihre Entscheidung, es ist freiwillig, aber es ist auch irgendwie dann logisch und natürlich persönlich vorteilhaft, ja. Das kann man ja durchblicken lassen. Aber in dem Moment, wo ich versuche, jemanden zu überzeugen, ernte ich Reaktanz. Du willst dich nicht mit einem Kunden streiten. Einen Streit mit deinem Kunden kannst du nicht gewinnen. Der geht woanders hin.
Ich würde jetzt noch eine Abschlussfrage stellen. Wenn man sich das jetzt, wenn ich mir das alles jetzt anhöre, was du sagst, wäre es dann für Energieberatende sinnvoll, quasi so eine Weiterbildung zu machen in Sachen, weiß ich nicht, Rhetorik, Psychologie, wie auch immer, dass man da so ein bisschen, die Technik hat man sich vielleicht drauf geschafft, das Hintergrundwissen, die Kompetenz ist 1A da, aber dass man in diesen Dingen halt auch in irgendeiner Weise sich weiterbildet oder trainiert wird?
Ich bin ja eine große Anhängerin von Büchern, ja, ich bin ja ein bisschen oldschool als Kind der 80er, also ne, Team 71, will mich hier nicht jünger machen, als ich bin. Aber tatsächlich gibt es wahnsinnig gute Bücher darüber. Daniel Kahnemann habe ich schon gesagt, Thinking Fast, schnelles Denken, langsames Denken. Und das Zweite, was enorm wichtig ist, ist, klebt euch bitte alle einen Zettel an den Computer und der muss da fest fixiert sein und darf niemals abgenommen werden. Was viel wichtiger ist, als zu reden, ist zuzuhören. Heute schon geschwiegen, ja? Solange dein Kunde redet, erfährst du alles über die Gebäudehülle, was du wissen musst. Du erfährst alles über den Kunden, was du wissen musst. Niemand will zuhören, alle wollen gehört werden und das ist dein Job. Dein Job ist, dass dein Kunde sich mit dir gut fühlt. Also zuhören. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und natürlich ist das ganze Internet voll mit tollen Vorträgen und man kann Schulungen auch buchen in dem Bereich. Vielleicht muss man die auch mal anbieten, aber insgesamt ist es einfach so, da hinzuhören und hinzugucken, wie rede ich eigentlich? Einfach mal so ein Gespräch mitschneiden und sich dann selber anhören. Findet man das eigentlich gut? Würde man sich da gut abgeholt fühlen? Du selber bist dein schärfster Kritiker. Und das kannst du sehr, sehr einfach machen, indem du dir regelmäßig diese Fragen stellst. Was wollte der Kunde eigentlich? Was will mir diese Person sagen? Das wirst du in den ersten 10 Sekunden erfahren, wenn du da hingehst. Was möchte diese Person, dass ich über sie denke und wahrnehme? Und das ist für diese Person wichtig, nicht das, was du mitbringst, sondern es ist wichtig, dass diese Person sich von dir gehört fühlt. Und das kannst du einfach dir als Zettel an den Rechner kleben und das triggert einen dann genau in diese Richtung und das wird auch Spaß machen.
Also zuhören ist wichtiger als selbstreden. Das ist ein super Schlusswort. Und was das Lesen betrifft, der schon erwähnte Artikel im Gebäudeenergieberater von Anja Flötenmeier-Woltmann, der ist definitiv sehr lesenswert und der bringt das auch alles nochmal gut auf den Punkt. Wie gesagt, der Link wird in die Shownotes gepackt. Vielen Dank, Anja. Ich bedanke mich für das sehr spannende Gespräch. Dankeschön.
Danke sehr.
Das war die 37. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, der sich dieses Mal mit effektiver Kommunikation in der Energieberatung beschäftigt hat. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.